NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Einen schönen guten Abend. Wir reden über Italien, über die innere Sicherheit oder den inneren Zustand Italiens und über die wirtschaftliche Situation. Hintergrund ist natürlich das gescheiterte Referendum und der, inzwischen muss man sagen, verschobene Rücktritt des Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone. Das heißt, auch in Italien gibt es Stimmen gegen die EU und somit stellen sich viele Fragen. Was geschieht eigentlich innenpolitisch in Italien? Wer ist die stärkste Kraft in diesem Land und wie reagiert die Wirtschaft auf die Regierungskrise und was befürchtet man in Brüssel? Es gibt Stimmen, die prophezeien Chaos oder gar eine neue Euro-Krise. Über all das wollen wir reden mit Ihnen. Die konkrete Frage an Sie: Befürchten Sie eine neue Euro-Krise aufgrund der Zustände in Italien und wird die Europäische Union für Sie immer instabiler? Rufen Sie uns an 08000 441 777.
Das ist eigentlich die Fortsetzung der Geschichte in Italien, die ja geprägt ist von Wechseln, wenig stringenter Politik und einem Wackelkandidat eben der EU jetzt aktuell.
Wir selber sind Auswanderer. Diese Regierung, die wir haben, wir wollten diese Leute nicht. Wir wollen auch das Euro nicht. Die EU hat Italien kaputt gemacht.
Es ist immer der gleiche Tenor in der Politik zu verfolgen in Italien, denn man ist eigentlich nicht reformierbar. Denn wenn so viele Regierungswechsel sind und trotzdem geht eigentlich der Tenor der Politik immer gleich laut in den letzten Jahrzehnten. Das ist traurig.
Eigentlich hatte ich gehofft, dass die sich anders entscheiden, weil da was passieren muss. Ne? Die Kammern blockieren sich gegenseitig. Das kann ja nichts bringen. Deshalb läuft ja nichts. Wenn ein Gesetz 500 Tage braucht, wie es in der Zeitung steht, ist eine grausame Sache.
Ja, die jungen Leute, die hätten viel mehr dafür stimmen müssen, dass da Reformen gemacht werden. Wie soll denn da immer dieses Hickhack? Und da denke ich, da hätten die jungen Leute, genau wie in England auch, mehr zur Wahl gehen müssen. Sie müssen sich politisch mehr engagieren, interessierter sein, das glaube ich schon.
Die Abstimmung war ja jetzt nicht um die Reformation oder eine Verbesserung der Parlamente, sondern im Prinzip ging es gegen Renzi, wenn jetzt Nein gesagt wurde. Und damit gegen Europa, und das ist ein Problem.
Tja, ging es gegen Renzi oder gar gegen Europa? Das werden wir klären in dieser Sendung. Wir reden heute Abend über die Frage: Schwere Zeiten für Europa. Wie geht es weiter in Italien? Erste Stimmen waren das gesammelt von Sarah Klöser. Und auch die Frage an Sie: Was befürchten Sie? Gibt es eine neue Euro-Krise oder womöglich wird die EU immer instabiler? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Dr. Heribert Dieter gehört zur Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Dieter.
Ja, schönen guten Abend.
Dieter, was meinen Sie, worüber haben die Italiener abgestimmt? Ging es tatsächlich um dieses Referendum?
Es geht immer um eine ganze Reihe von Aspekten bei diesen Abstimmungen und man kann nie genau trennen, ist das jetzt allein das Referendum oder möchte man sich auch kritisch gegenüber der Regierung Renzi äußern. Aber bei einem so deutlichen, bei einer so deutlichen Ablehnung von 40% dafür, 60% dagegen, muss man schon fragen, was die Leute bewegt hat. Ich glaube, dass es für uns besonders bemerkenswert ist, dass es ein solch großes Nord-Süd-Gefälle in Italien gegeben hat, dass in Sizilien drei Viertel der Abstimmenden sich gegen die Reform ausgesprochen haben. Im Norden war es sehr viel weniger. Und das zeigt schon, dass in Italien die wirtschaftliche Dynamik, die Probleme des Südens eine große Rolle spielt bei der Ablehnung.
Wir werden das klären, denn der Korrespondent Karl Hoffmann ist eigentlich von Hause aus im Süden stationiert, nämlich in Palermo. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Einen schönen guten Abend, buonasera.
Buonasera. Herr Hoffmann, was meinen Sie, worum ging es bei dieser Abstimmung? Ging es um das Referendum, um die Reform der Verfassung oder worum ging es den Italienern?
Also ich würde mal so sagen, bei diesem Abstimmungsergebnis 40-60 ging es möglicherweise den 40%, die für Renzi gestimmt haben, um die Verfassung. Und den 60%, die dagegen gestimmt haben, um Renzi. So muss man es wohl sehen. Und es war kein Nein gegen die Verfassungsreform. Die hätte man irgendwie in irgendeiner Form durchbringen können, aber nicht so, wie Renzi das gemacht hat. Es war eine eindeutige Entscheidung gegen diesen Regierungschef, der am Ende sich selber sozusagen geoutet hat, durch die Art und Weise, wie er versucht hat, seine Landsleute von Reformen zu überzeugen.
Wir können ja gleich mal klären, was eigentlich gegen Renzi spricht aus der Sicht der italienischen Wähler. Dritter im Bunde heute Abend ist Fabio De Masio. Er ist Europaabgeordneter der Linken. Guten Abend, Herr De Masio.
Guten Abend.
Was meinen Sie, worüber haben die Italiener entschieden bei dieser Abstimmung? Worum ging es Ihnen?
Ja, die Italiener haben sicher auch über die wirtschaftliche Situation, über die Entwicklung der Europäischen Union, über Renzi, aber natürlich auch über diese Verfassung abgestimmt. Und es gibt ja viele Mythen über diese Verfassungsänderung, die Renzi angestrengt hat, also etwa, dass man da hätte irgendwelche korrupten Senatoren oder so entmachten wollen. Das trifft meines Erachtens nicht zu. Es gab gute Gründe, diese Verfassung abzulehnen. So sollte zum Beispiel nicht der Senat entmachtet werden, sondern die Direktwahl von Senatoren abgeschafft werden. Diese sollten Immunität genießen. Dadurch wäre zum Beispiel die Strafverfolgung von korrupten Politikern in Italien erheblich erschwert worden.
Wir wollen nicht zu sehr detailliert in dieses Referendum einsteigen, um die Reform der Verfassung, weil die ist relativ kompliziert. Aber eine Frage stellt sich doch, Herr Dieter. Warum hat Renzi sein politisches Schicksal an dieses Referendum gehängt, verknüpft?
Ja, eine gute Frage. Ich denke, dass Herr Renzi in diesem Amt glaubte, mit seinem ausgeprägten Selbstbewusstsein auch die Skeptiker überzeugen zu können. Also er ist zu energisch in dieses Referendum hineingegangen und ich denke, er ist über seine eigenen Ambitionen gestolpert. Jeder weiß, der sich mit Italien ein wenig beschäftigt, dass die Blockaden in irgendeiner Weise überwunden werden müssen. Aber Herr Renzi hat sich da verkalkuliert, eine bemerkenswerte Entwicklung und ich glaube, dass Herr Renzi gut beraten gewesen wäre, zur Kenntnis zu nehmen, dass Referenden in wirtschaftlichen Krisenzeiten, die Italien erlebt, in nur wenigen Fällen gelingen.
Würden Sie sagen, es war dumm von ihm?
So weit würde ich nicht gehen, aber es war zumindest zu ambitioniert.
Mhm. Herr Hofmann, Sie sind der Korrespondent, kennen die Stimmung im Land in Italien. Was glauben Sie, hat Renzi sich überschätzt, als er gesagt hat, dieses Referendum verknüpfe ich mit meinem politischen Schicksal?
Er hat sich sicherlich überschätzt und er hat das getan, was das Volk eigentlich immer wieder gerne mit einer massiven Ablehnung konterkariert, wenn man so will. Er wollte der Führer sein, er wollte von oben herab dem Volke sagen, was gut ist für das Volk. Er hat den Leuten ständig erklärt, entweder dieses oder jenes. Ich erinnere mich, in diesem Wahlkampf erinnerte mich ich mich an einen Wahlslogan, den es in Deutschland gab, mal Freiheit und so, oder Sozialismus. So ungefähr war das auch bei Renzi. Ne? Also entweder habt ihr eine Zukunft oder das Land geht sozusagen baden. Es war evident, dass es natürlich nicht so sein würde und das hat ihn ein bisschen als übertreibenden Polemiker, wenn man so will, ja, entlarvt und das haben ihm die Leute dann heimgezahlt. Aber was auch der Abgeordnete De Masi gesagt hat, natürlich haben vor allen Dingen ganz andere Dinge auch eine Rolle gespielt. Es ist ein Votum gegen Renzi gewesen, was basiert auf den tatsächlichen Verhältnissen des Landes. Und die sind in großen Landesteilen, speziell im Süden, im Augenblick ziemlich schwierig, wenn nicht sogar katastrophal. Und daran hätte ja auch dieses Referendum nichts geändert. Und deshalb haben sich die Leute erstmal vor allen Dingen gegen ihn ausgesprochen.
Aber nun kann man doch sagen, dass Renzi eigentlich ein junger Reformer ist, der am Anfang Hoffnung verbreitet hat, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, begrenzte Lohnkosten. Er hat zig Reformen durchgesetzt. Herr Hofmann, warum haben die Italiener, besonders im Süden, diesem Mann nicht geglaubt? Warum sind sie ihm nicht gefolgt?
Ja, vor allen Dingen, weil sie von diesen Reformen, die vor allen Dingen groß angekündigt waren und die immer wieder im Fernsehen verbreitet wurden, in den Zeitungen verbreitet wurden, weil sie davon wenig mitbekommen haben oder auch gar nichts. Dieser Macher, der sich jetzt schon 1000 Tage war im Amt bisher, also fast drei Jahre, immer wieder als der Retter Italiens dargestellt hat, der hätte halt jetzt irgendwann mal auch konkrete Ergebnisse bringen müssen. Aber die Krise in Italien hört nicht auf. Die wenigen Arbeitsplätze, die er geschaffen hat, reichen nicht aus, um die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen in Süditalien, die bei etwa 50% liegt, in irgendeiner Form zu erleichtern. Wir haben im Süden Italiens so große Probleme, dazu kommt noch die Immigration, die alles mit dem Referendum nichts zu tun haben. Und wenn man ein Jahr lang nur vom Referendum redet und diese anderen Probleme nicht anpackt, dann, glaube ich, haben die Leute einen guten Grund, sich bei solch einem Votum, wo es dann auf eine Zustimmung ankommt, ins Gegenteil zu entscheiden und zu sagen, nee, wir wollen mit diesem Mann, auch wenn wir am Anfang an ihn geglaubt haben, eigentlich nicht mehr weitermachen.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden heute Abend einerseits über Italien und fragen, wie geht es weiter in Italien, und andererseits müssen wir natürlich auch diesen Blick etwas weiten und gucken, was bedeutet das eigentlich für Europa, für den Euroraum und für die EU. Daher die Frage an Sie, was glauben Sie, wie geht das weiter und wie stabil ist Europa nach diesem Referendum in Italien? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Herr Kniebel, Peter Kniebel aus Hamburg. Guten Abend, Herr Kniebel.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich grüße die Runde. Ich habe natürlich nicht das Detailwissen, was ich jetzt eben von Ihren Experten gehört habe. Aber ich habe gute freundschaftliche Kontakte zu einem zu einer Familie nach Mailand. Ich habe vorhin gesagt, die norditalienische Industrie, da haben Sie ja diese Ballung, ist auf dem Wege, Italien zu verlassen oder zumindest ausländische Dependancen zu öffnen. Der Süden, da ist für mich ein Teil der Macht, liegt in Händen der Mafia. Sie sehen es am Autobahnbau. Wir haben dann noch die politische Gruppe in Italien, die aus verschiedensten Fraktionen besteht. Ich denke noch an die Logen dabei. Vielleicht spielt die Kirche auch noch mit, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls, ich glaube, dass Italien in seiner wirtschaftlichen Entwicklung zurückgeworfen wird. Mhm. Die Börse hat das eingepreist. Sie haben die Reaktion der Börse gesehen. Das hielt sich also noch in Grenzen. Ich glaube, 2,5% waren so die Papiere. Aber solange ein Chef der EZB Italiener ist und der sagt, wir kaufen Papiere bis zum Abwinken, dann werden sie also auch wieder kreditiert.
Gut, wir würden ja über Herrn Draghi bestimmt noch reden, ob das so bleibt, ob er die Anleihen weiterhin kauft.
Das werden wir sehen. Er hat ja einen Satz dazu gesagt. Und ich glaube, auch da müsste er jetzt zu stehen, weil sonst würde er sich unglaubwürdig machen.
Herr Kniebel, lassen Sie mich den Satz aufgreifen für die Runde. Sie sagen, Italien wird dadurch wirtschaftlich zurückgeworfen. Herr Dieter, gibt es dafür schon Belege?
Es gibt seit langem Belege für den wirtschaftlichen Niedergang Italiens, und das ist der Kern des Problems und der Kern der Unzufriedenheit. Italien ist Spitzenreiter bei einer Kennzahl, nämlich bei stagnierenden oder zurückgehenden Einkommen. In Italien haben 97% aller Haushalte zwischen 2005 und 2014 stagnierende oder zurückgehende Einkommen realisieren müssen. Das heißt also, fast alle haben weniger Geld, und das geht zurück auf die von Herrn Kniebel angesprochene Deindustrialisierung. Wiederum ist Italien da in einer besonderen Position. Die Industrieproduktion in Italien ist seit dem Jahr 2000 um ein Viertel zurückgegangen. Weltweit ist im gleichen Zeitraum um 40% gestiegen. Die Industrie wandert ab, Arbeitsplätze werden abgebaut, und Italien hat auf dieses Problem keine Antwort. Auch Herr Renzi hat auf dieses Problem keine Antwort. Und wenn die wirtschaftliche Talfahrt anhält, dann wird es ausgesprochen schwer, Italienerinnen und Italiener für Europa und für die europäische Integration zu begeistern oder weiter zu begeistern.
Herr Hoffmann, Sie sind der Korrespondent im Land. Wenn wir das hören, was Herr Dieter beschreibt, gibt es eine Sehnsucht bei den Italienern zurück zu einem anderen Politiker? Ich mache mal eine Klammer, Berlusconi, Klammer zu.
Also Berlusconi wahrscheinlich nicht. Das haben inzwischen alle kapiert, dass Berlusconi irgendwo schon ein bisschen ein Reinfall war. Er ist ja nun auch 80 Jahre alt und gehört wirklich zum alten Eisen. Er meldet sich zwar immer wieder zum Wort, aber diese Ära, glaube ich, ist halbwegs vorbei. Es gibt auch Jüngere bei den Rechten, die möglicherweise das Zepter von Berlusconi übernehmen könnten. Berlusconi hat übrigens genau 10 Jahre zurück, im Jahr 2006, ein Referendum gestartet mit fast dem gleichen Inhalt, Und er war damals auch schon kläglich gescheitert. Also das hat ein bisschen Tradition, dass die Italiener grundsätzlich ihre Grundfesten, wie die Verfassung das nun mal ist, möglicherweise schon so aus dem Gefühl heraus gar nicht so gerne ändern. Einen neuen Mann anstelle von Renzi. Erstens mal glaube ich, dass Renzi sicherlich jetzt wahrscheinlich erst mal zurücktreten wird, aber er wird an vorderster Front in der Politik weiterkämpfen. Er ist, was man in Italien sagt, ein animale Politiker. Das heißt, er ist einfach ein Politiker mit Herz und Gefühl und Verstand, und er wird sich sicherlich weiterhin in der Politik nach vorne kämpfen wollen und eine führende Rolle spielen. Andere im Augenblick sehe ich erstmal nicht. Es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass man einen neuen Führer hat, sondern dass man die aktuellen Geschäfte der Politik abwickelt. Es geht um den Haushalt, es geht um ein neues Wahlrecht. Und wenn man das dann alles hinter sich hat, dann wird man sich überlegen, wann man neu wählt. Mhm. Und dann werden sich möglicherweise auch neue Kandidaten für die Nachfolge von Renzi finden.
Um das den Hörern zu erklären, wir haben im Hintergrund italienische Sirenen von Peterwagen oder Krankenwagen
gehört. Das tut mir leid.
Das macht gar nichts. Das ist interessant. Wo sitzen Sie?
Ja.
Wo sind Sie?
Ich bin jetzt gerade in Bologna, habe hier den Wahlkampf verfolgt, weil das ist nun eine Region, in der ja vor allen Dingen die Linke immer sehr stark war. Bologna, La Rossa, Bologna, die rote Stadt, wo fast ununterbrochen seit Kriegsende die Linke an der Macht ist, erst die Kommunisten und jetzt die Sozialdemokraten, wo tatsächlich Renzi eine gewisse Mehrheit noch gefunden hat. Mhm. Aber das ist eine dieser Ausnahmen in Italien gewesen.
Fabio Di Masio, Sie sind der Europaabgeordnete in dieser Diskussionsrunde. Welchen Ruf genießt denn Renzi im europäischen Raum oder sagen wir besser konkreter in Brüssel? Welchen Ruf genießt er da?
Ja, in Brüssel ist er die Hoffnung vielleicht der Europäischen Union, dass er sozusagen als Populist der Mitte, er erinnert mich so ein bisschen an meine Freunde in Italien aus Kindertagen, die mit der Schuhcreme im Haar auf der Vespa sitzen und große Klappe haben, aber dann springt im Zweifel die Zündung nicht an. Ich glaube, dass insgesamt die Europapolitik, auch die deutsche Europapolitik im Rahmen der Eurozone, die eben auch die Kürzung von Staatsausgaben, von Löhnen und Renten gesetzt hat, nicht geeignet ist, Italien aus der Krise zu holen. Mein eigener Onkel ist zum Beispiel ein kleiner mittelständischer Schuhfabrikant in Süditalien. Der hatte lange Jahre ein ganz gut gehendes Geschäft. Der hat so Teile von Schuhen produziert. Und irgendwann waren diese arbeitsintensiven Schuhe natürlich billiger in Osteuropa oder in Albanien herzustellen. Mhm. Und ich habe ihm dann immer gesagt, eigentlich musst du jetzt einen schönen, edlen italienischen Herrenschuh für den deutschen Markt produzieren. Dann hat er gesagt, ja, würde ich gerne machen. Aber dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Und dann muss ich mir neue Maschinen anschaffen. Und ich glaube, das ist so, diese Geschichte von meinem Onkel ist so ein bisschen im Kleinen, was eigentlich das Problem Italiens ist. Und mit Kürzungen, also der könnte die Löhne drücken bis ins Bodenlose, kommt er da nicht raus.
Bleiben wir nochmal bei der Figur Renzi, weil Sie sagen, es war doch aus Brüsseler Sicht ein Hoffnungsträger. Nun gespenstern Worte rum wie Chaos und Eurokrise. Teilen Sie diese Befürchtungen?
Ja, aber ich glaube, dass schon vor dem Referendum die Alarmglocken hätten schrillen müssen, denn Italien stagniert ja im Prinzip seit Jahren, hat bis zu 25% seiner Industrie verloren. Die großen italienischen Unternehmen sind im Prinzip alle ins Ausland verkauft worden. Das heißt, dieses Problem bestand schon vorher. Und dieses Referendum wurde eben angestrengt, auch weil man es leichter haben wollte, auch aus Brüsseler Sicht, auch aus deutscher Sicht, bestimmte Reformen, die meines Erachtens alle in die völlig falsche Richtung gehen, also diese Kürzung von Löhnen, von Renten, die Arbeitsmarktreform, das eben durchzusetzen. Dabei hat die Demokratie gestört. Und insofern ist die Enttäuschung jetzt natürlich bei einigen Leuten in Brüssel groß. Ich bin sehr froh über den Ausgang des Referendums.
Sie vertreten die Position der Linken, Herr Di Masio. Sind Sie denn dafür, dass man Italien stützt mit europäischen Geldern?
Ich muss kurz korrigieren, Di Masi,
Di Masi,
mein
ja,
Nachname.
Ja.
Nun, ich glaube, dass wir insgesamt eine Situation schaffen müssen, wo in Italien wieder investiert wird. Es gibt natürlich strukturelle Probleme, also denken Sie an die Länge von Justizverfahren oder Ähnlichem, aber all das wäre eben mit dieser Verfassungsreform nicht behoben werden. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, eine permanente Transferunion in der Eurozone zu schaffen, sondern wir brauchen gerade auch in Deutschland, wo dafür Spielraum besteht, höhere öffentliche Investitionen, eine dynamische Lohnentwicklung, weil eben diese Konkurrenz um die niedrigsten Löhne Länder wie Italien kaputt macht.
Herr Hoffmann, Sie sind der Korrespondent in Italien. Was denken eigentlich die Italiener über Deutschland in diesem Zusammenhang? Ist Deutschland da ein Thema?
Ja, Herr De Masi hat mir so richtig das Stichwort gegeben, während er sprach, habe ich mir fast schon ein bisschen eine Antwort auf die Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben, zurechtgelegt. Das darf man nicht vergessen. Italien ist grundsätzlich ein proeuropäisches Land. Italien respektiert Deutschland, während die Deutschen die Italiener lieben. Das ist ein alter Spruch, den man kennt, aber er stimmt in irgendeiner Form. Es herrschen wirklich gute und enge Beziehungen, aber in den letzten Jahren und seitdem die Krise in Italien sich so ausgebreitet hat, hat sich auch die Stimmung gegen Deutschland langsam, aber sicher verändert. Deutschland als das immer wieder dastehende klassenbeste Land, das mit den steigenden Wirtschaftszahlen, mit den Zuwachsraten, das Land, wo viele Italiener speziell aus Süditalien auswandern hin, 50.000 Sizilianer sind im letzten Jahr ausgewandert aus ihrer Insel und viele davon nach Deutschland. Natürlich, ich selber habe einen angeheirateten Neffen, der in Ingolstadt bei Audi arbeitet und da durchaus glücklich ist. Aber das ist nicht seine Zukunft. Die Stimmung verändert sich. Wenn Deutschland einerseits immer nur Klassenbester ist und Brüssel andererseits immer nur der strenge Lehrer, der Italien erklärt, was es zu tun hat und wie der Haushalt ausschauen muss und dass man die Schulden nicht um 1 Milliarde erhöhen kann, um damit vielleicht möglicherweise Investitionen für die eigene Wirtschaft in Gang zu bringen, dann schafft das Unmut im Lande. Und dieser Unmut kam sicherlich auch im Referendum zum Ausdruck, weshalb ich glaube, dass es auch ein Warnsignal an Europa ist. Mhm. Nicht so sehr eine Warnung, es könnte jetzt mit Europa zu Ende gehen und die Italiener würden aussteigen, es gibt einen Italexit oder sowas, sondern eher mehr, schaut, wir sind ein Volk, wir haben die Freiheit zu wählen, wie wir glauben. Und mit dieser Wahl haben wir ein Signal geschaffen, auch an Europa und an die EU, Italien inzwischen anders zu behandeln, ernster zu nehmen und vielleicht sinnvoller zu unterstützen und nicht einfach nur gern zu haben.
Wenn wir das mal auf eine Wahl übertragen, was Sie beschrieben haben, Herr Hoffmann, wer sammelt denn von den Parteien diesen Unmut der Italiener ein?
Naja, da sind zum Beispiel natürlich erstmal die von der Fünf-Sterne-Partei, die Grillini, die sehr viel Unmut, aber nichts erst seit dem Referendum, sondern schon seit geraumer Zeit natürlich einfangen. Und Grillo hat sich ja immer wieder sehr polemisch gegen die EU geäußert, will also ein Referendum zum Ausstieg aus dem Euro machen. Ich halte das alles ein bisschen für Theaterdonner und würde das erstmal nicht so ernst nehmen, wie das außerhalb Italiens getan wird. Während die übrigen Verneiner des Referendums, also vor allen Dingen die Rechte, da ist Berlusconi, da sind die ehemaligen Neofaschisten, da sind alle möglichen Formationen, die Lega Nord natürlich, im Grunde genommen keine Einheit darstellen. Die sind untereinander auch zerstritten, sodass man eben nicht sagen kann, dass das Votum, wenn es schon eines gegen Renzi war, auch gleichzeitig eines für eine mögliche neue Rechte war. So weit würde ich einfach nicht gehen. Das ist viel zu sehr zu differenzieren. Auch mehrere Angehörige von Renzis eigener Partei, also die Linken in der Partei, haben ja ganz erklärtermaßen gegen das Referendum gestimmt, also gegen die Verabschiedung einer Verfassungsreform.
Sie hören die Redezeit. Unsere Telefonnummer ist 08000 441 777 und wir reden über die Frage, wie geht es weiter in Italien und was bedeutet das für Europa? Herr Reifenberger, Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf, guten Abend.
Guten Abend. Das Wort alternativlose Reformen ist nur ein Synonym dafür, dass die Reichen reicher werden sollen und die Armen ärmer. Und das bezieht sich nicht nur auf Italien, das ist in Frankreich so, wo wir es erlebt haben. Dort waren wir sehr lange auf Reisen, in Spanien so. Und das ist in Italien, waren wir auch lange. Und das wundert mich, dass das so lange überhaupt gut gegangen ist. Auch in Deutschland öffnet sich die soziale Schere immer mehr und dass die Reformen werden Europa zerstören.
Welche Reformen meinen Sie, werden Europa zerstören?
Dass eben die Arbeitskraft immer weniger wert sein soll, dass es einen Wettlauf gibt, die Sozialleistungen herabzusetzen und dass gleichzeitig Erträge aus Kapitalerträge und Erbschaften und große Erbschaften und so weiter, was gerade in diesen südlichen Ländern und die ganzen Immobilienblasen, die es da gibt, das ist nicht tragfähig.
Herr Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist das, was Herr Reifenberger beschreibt, ist das zu dunkel gemalt oder hat er womöglich recht, was da in Italien passiert, ist so eine Art Dämmerung?
Ja, glaube ich nicht. Also zum einen ist es so, dass diese verbreitete Wahrnehmung, die Welt wird immer ungleicher, dass die Zahlen das nicht hergeben. Wir haben, und das sind jetzt aktuelle Zahlen für Deutschland, wir haben in Deutschland eine relativ ungleiche Verteilung des Einkommens, bevor Steuern und Sozialleistungen ins Spiel kommen. Aber wenn Steuern und Sozialleistungen ins Spiel kommen, dann ist es in Deutschland vergleichsweise skandinavisch, nämlich mit einem sogenannten Gini-Koeffizienten beim Einkommen von unter 3.
Gehen wir mal wieder auf Italien zurück. Wie ist das denn in Italien?
In Italien, und das ist eine Wahrnehmung, die wir hier vielleicht auch korrigieren sollten. Italien ist ein relativ wohlhabendes Land. 80% der Bürgerinnen und Bürger haben Immobilien. Die Nettovermögensposition ist in Italien höher als die in Deutschland. Die Leute haben zwar ein geringeres Einkommen, aber sie sind vergleichsweise wohlhabend. Und das gilt nicht nur für einige wenige, sondern das gilt für vergleichsweise viele Menschen in Italien. Das Problem ist, dass es keine neuen Investitionen gibt, dass früher vergleichsweise wettbewerbsfähige Industrien ins Ausland abwandern. Das beste Beispiel ist die Automobilindustrie. Der Neffe von Herrn Hoffmann, der zu Audi gehen muss, der kann natürlich nicht mehr in Italien bleiben, weil dort kaum noch Autos hergestellt werden. Um jetzt auch mal eine Zahl zu bringen, also vor 26 Jahren, im Jahr 1990, hatte Italien noch eine Automobilindustrie, die 2,1 Millionen Fahrzeuge pro Jahr hergestellt hat und das ging dann runter auf 700.000. Das ist natürlich schwierig, in einem solchen Umfeld auch Hoffnung und Vertrauen zu schaffen. Aber diese Frage ist keine Frage. Und das hat Herr Renzi, glaube ich, auch, es war problematisch. Er hat im Laufe des Jahres 2016 auch immer wieder die antideutsche Karte gespielt. Er hat gesagt, die Deutschen sind daran schuld, dass es in Italien nicht richtig funktioniert. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Die Lösung der Probleme Italiens kann weder aus Berlin noch aus Brüssel kommen. Sie muss aus Italien kommen. Und da hapert es allerdings. Das kann allerdings niemand von außen korrigieren.
Solche Sätze haben wir in der Griechenland-Krise auch gehört, dass das aus dem eigenen Land kommen muss. Aber das funktioniert nicht, Herr Dieter. Was machen wir da?
Ich habe da selber bei Diskussionen in Italien wurde mir die Frage auch gestellt, was sollen wir denn jetzt tun? Ich glaube, es ist ausgesprochen schwierig, wenn man jetzt von außen Ratschläge gibt, wie sich das Land neu erfinden kann und neu erfinden soll. Es ist nicht so, dass es in Italien an Expertise mangelt. Es ist auch zutreffend, dass insbesondere im norditalienischen Raum die wirtschaftliche Entwicklung gar nicht mal so schlecht ist. Es ist auch nicht zutreffend, dass die Löhne in Italien zu hoch sind. Also in der Industrie werden 28 Euro bezahlt. Also sind die Arbeitskosten, das sind die Löhne, die Arbeitnehmer bekommen, sind etwas niedriger. In Deutschland sind es beispielsweise 39. Also man müsste eigentlich in Italien etwas produzieren können und man müsste auch einen Aufschwung hinbekommen können. Mhm. Die Kenntnisse sind da, die Fertigkeiten sind da. Aber das muss von italienischer Seite organisiert werden und nicht mit Ratschlägen aus Deutschland unterfüttert werden.
Herr Hoffmann, wenn Italiener diese Sätze hören, die Herr Dieter eben gesagt hat, wie reagieren die darauf?
Ja, sie reagieren damit dass Sie zum Beispiel sagen, ja, also wir müssen uns mit Brüssel rumstreiten wegen 0,1% Haushaltsdefizit mehr oder weniger, die uns aber helfen würden, tatsächlich aus der Misere herauszukommen. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir ein bisschen mehr Freiheit hätten, wenn wir nicht so eingebunden wären in einen Stabilitätspakt, der ja auch von Deutschland immer wieder gefordert wird. Und der deutsche Finanzminister Schäuble hatte dummerweise noch vor dem Referendum erklärt, er würde natürlich für Ja stimmen. Und viele hatten nach dem Referendum geglaubt, dass das genau der Grund war oder einer der Gründe, warum Renzi am Ende verloren hat. Natürlich nur als Witz gemeint, aber das sind schon Figuren, die in Italien mit dieser Meinung, die ich auch unterstütze von Herrn Dieter, völlig richtig, Italien müsste sich selber natürlich ein bisschen auf die Beine stellen. Aber Italien sagt auch auf der anderen Seite, wir sind Nettozahler, wir zahlen 20 Milliarden im Jahr in die EU ein, bekommen nur 12 Milliarden zurück und haben enorme wirtschaftliche Probleme. Warum kann man da nicht mal verhandeln? Warum kann man daran nicht mal etwas verändern? Und im Grunde genommen sind es natürlich auch die Deutschen, die profitieren würden davon, wenn sie mehr verkaufen könnten, zum Beispiel nach Italien, was im Augenblick nicht geht. Also es wäre im Interesse aller, dass Italien mit Hilfe aller ein bisschen wieder aus dieser Situation herauskommt.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend, Herr Bormann. Und auch guten Abend an die Kollegen. Ich habe eine Frage an den Herrn von der Wirtschaft. Ich überlege mir gerade, also Italien ist ja hochgradig verschuldet und früher, als jedes Land die Souveränität über seine eigene Wirtschaft hatte, konnten die natürlich im Rahmen von Auf- und Abwertung ihrer Wirtschaft die Stellschraube ein bisschen drehen und insofern auch an ihrem Erfolg in diesem Sinne ein bisschen arbeiten. Als wir den Euro bekamen, da war die Euphorie natürlich ganz groß und die ersten Jahre ging alles märchenhaft gut und so. Und dann plötzlich kam es natürlich, weil ich denke, dass das so ist, ob das so stimmt, das kann ich nicht wissen. Ich bin überhaupt nicht wirtschaftlich bewandert. Aber kann es nicht sein, dass dadurch, dass diese Stellschraube nicht mehr bedient werden konnte, auch in Griechenland, auch in Portugal, Spanien und so,
ja,
dass dadurch ein großes wirtschaftliches Problem aufgestanden ist.
Gut, dann wollen wir es mal in eine Frage fassen, Frau Scholz. Und wir fragen mal Herrn Dieter von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Was Frau Scholz sagt, ist ja die Frage, stünde Italien stabiler da, wenn es nicht den Euro gäbe? Wenn die Souveränität, war das Wort von Frau Scholz, wenn Italien eine Währungssouveränität hätte?
Vermutlich ja. In der Vergangenheit war es für Italien immer ein leichter, ein politisch gangbarer Weg, in wirtschaftlichen Krisenzeiten abzuwerten. Solange man nicht im Ausland verschuldet ist, ist das wunderbar. Das steigert die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Unternehmen über Nacht. Also es geht schnell wieder voran. Und das geht nun seit einigen Jahren nicht mehr. Das erfordert andere Mechanismen und die sind offenbar in Italien schwerer umzusetzen. Das gelingt anderen Ländern besser und Italien ist da tatsächlich ich möchte Italien jetzt nicht mit Griechenland vergleichen, aber es ist in einer ähnlich gefangenen und gesellschaftlich blockierten Lage. Andere Länder schaffen das besser, mit dem Korsett, mit der goldenen Zwangsjacke Euro umzugehen, aber in der Tat ist es so, in der Vergangenheit war es für Italien relativ leicht, aus Blockaden heraus sich durch Abwertung wieder wettbewerbsfähig zu machen. Verschuldung ist natürlich ein Riesenproblem. Vielleicht noch ein Satz dazu. Die italienischen Banken sind natürlich jetzt mittlerweile große Gläubiger des italienischen Staates geworden und das macht die ganze Sache nicht einfacher, weil wir ja wissen und zur Kenntnis nehmen müssen, dass die italienischen Banken sozusagen der Problemfall in Europa, was den Finanzsektor angeht, sind.
Bleiben wir nochmal bei Ihrem schönen Bild, diese goldene Zwangsjacke des Euro. Herr Hoffmann, in Italien, gibt es diese Sehnsucht zurück zur Souveränität?
Zurück zur Lira, ja, ob man sie Lira nennen will, aber weg vom Euro schon. Also diese Souveränität, und das sagen mir viele Leute, das sagen mir mein Zahnarzt, das sagt mir mein Zeitungshändler, wenn wir diesen Euro endlich loswerden könnten, dann könnten wir genau das sagen, machen, was Herr Dieter auch eben gerade geschildert hat. Das ist wirklich die Meinung sehr vieler Italiener inzwischen. Sie vergessen natürlich dabei, dass sie dann möglicherweise für ihr Benzin wieder umgerechnet 2 Euro oder 3 Euro bezahlen müssten, weil man das ja wieder mit einer schwachen Währung bezahlen muss, was man importiert. Also das hat ja Vor- und Nachteile, aber darüber wird eigentlich nicht so richtig diskutiert. Was der Hörer, der Herr Reifenberger, gesagt hat, dass sich natürlich auch entgegen aller Statistiken, die gut und schön sind, aber dass inzwischen 10 Millionen Menschen in Italien an der Armutsgrenze leben oder auch darunter, das ist inzwischen auch eine statistische Tatsache. Und sie leben in den Regionen, die gegen Renzi gestimmt haben, wo ich wieder beim Referendum bin. Eine Verfassungsreform, eine Zustimmung zu einer Verfassungsreform zu fordern bei den Jugendlichen zwischen 18 und 35 Jahren, die bis zu 50% ohne Stellung sind, ohne irgendeinen Job, das ist extrem schwierig zu verkaufen. Und Renzi, obwohl er ein guter Redner ist, ein guter Verkäufer seiner selbst, hat es nicht geschafft.
Sagen wir mal, die Schwester von der Souveränität könnte man ja die Sehnsucht nach Nationalität nennen. Gibt es die denn auch? Gibt es Nationalisten, die sagen, ja, wenn wir nur nationaler denken würden, uns mehr ablösen, emanzipieren würden von Brüssel und der EU, dann ginge es uns besser?
Ich glaube nicht, dass die Italiener nationalistisch sind in einem, ja, sagen wir mal, Sinne, in vergangenheitsgerichteten Sinne. Die Italiener sind national stolz. Sie sind gefällig. Italiener, Italien ist groß in der Welt, die Pizza und nicht natürlich nur, das ist mehr kolportiert, aber viele Dinge, die italienisch sind, und das bestätigen ja auch viele andere Menschen auf dieser Welt, sind einfach toll, sind einfach fantastisch, sind einfach in. Italien ist in der Welt. Nur, dass Italien im eigenen Land das sozusagen nicht in klingende Münze umwandeln kann. Das ist das große Problem. Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen der Charakter all dieser schönen Dinge der Italiener, dass sie sich immer wieder durchwursteln müssen und schauen müssen, wie sie von einem Tag auf den anderen zurechtkommen, so wie jetzt auch nach diesem Referendum. Was nicht zu Italien passt, das sind Korsette, diese goldenen Käfige, wie ein Euro, die Italiener eben auf ihre Art und Weise, und ich will jetzt nicht psychologisieren, aber es ist eine andere Kultur, sicherlich so nicht behandeln können, wie das zum Beispiel die Deutschen tun oder die Franzosen oder die Holländer oder wie es bis vor kurzer Zeit noch die Engländer vielleicht konnten.
Wenn Sie von der anderen Kultur sprechen, da sind wir wieder in Brüssel und in Europa. Herr De Masi, wie stellt sich das dar? Ist Italien, wenn Italien sagt, wir wollen eigentlich mit Europa, mit dem Euroraum weniger zu tun haben, kann Italien eine Gefahr werden für die Stabilität Europas?
Nun, ich muss mich zunächst entschuldigen. Ich fall hier zeitweise aus der Leitung raus, kann deswegen nicht immer die gesamte Diskussion mitbekommen.
Ja.
Ich will mich nochmal zu der Frage von vorne äußern. Auch ich glaube, dass der Euro der italienischen Wirtschaft schon durchgesetzt hat, zugesetzt hat, vor allem auch unter den Bedingungen, dass eben in Deutschland es eine sehr schwache Lohnentwicklung gab nach der Einführung des Euros, wir aber gleichzeitig eine sehr hohe Produktivität hatten. Und das hat natürlich die Italiener an die Wand gedrückt. Gleichzeitig die Staatsschulden werden zwar größtenteils im eigenen Land gehalten, aber wir haben tatsächlich massive Probleme im Bankensektor. Und jetzt, wo Herr Renzi ja im Prinzip wieder eine Rolle rückwärts macht und sagt, naja, 40% für die Verfassungsreform heißt 40% für mich, und sich noch irgendwie versucht, da mit schnellen Neuwahlen vielleicht wieder anzutreten und in der Zwischenzeit seinem Finanzminister die harte Mühe des Regierungsgeschäftes zu überlassen. Da ist es natürlich so, dass in einer solchen Situation auch die Probleme des Bankensektors jetzt nicht gelöst werden, weil Herr Renzi wird sicherlich nicht vor einer erneuten Wahl zum Beispiel da sehr ungemütliche Entscheidungen treffen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man muss bei der Monte Paschi di Siena aufräumen, vielleicht auch...
Was eine Bank ist, ne, müssen wir erklären.
Ne? Genau, eine Bank, die eben vor großen Problemen steht. Und wenn man jetzt sagen würde, man würde auch die Eigentümer und Gläubiger der Bank zur Verantwortung ziehen, wären unter Umständen eben auch Rentner betroffen. Also Herr Dieter hat ja vorgesagt, das Nettovermögen Italieners ist relativ hoch, aber man muss dazu auch sagen, die haben natürlich häufig auch auf die Rente hingespart. Also es ist ein ganz anderes System als in Deutschland. Und das sind alles unbequeme Entscheidungen, die wird er jetzt nicht treffen. Von daher glaube ich einfach, dass diese Krise im Finanzsektor, im Bankensektor sich jetzt eher verstärken kann. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Finanzstabilität des Euroraums. Ich glaube tatsächlich, dass der Euro mit der Fortsetzung der jetzigen Politik so in der jetzigen Form nicht überleben wird.
Wir haben über die Kultur der Italiener gesprochen. Das hat Herr Hoffmann sehr bildreich geschildert. Glauben Sie aus Brüsseler Sicht, dass Italien, ich sag's mal so, abtrünnig werden könnte, was Europa angeht?
Ja, natürlich. Wir haben ja Entwicklung nicht nur in Italien. Wir haben in Frankreich die Stärke von Marine Le Pen. Und auch wenn jetzt in Österreich Van der Bellen als Präsident bestätigt wurde, haben immerhin etwa 45-46% für den Kandidaten von der FPÖ, Herr Hofer, gestimmt. Wir hatten den Brexit, also in der EU brennt die Hütte. Und das hat natürlich Gründe, das hat auch eine Zunahme von sozialer Ungleichheit zu tun. Und wir haben im Prinzip die Situation, dass wir in der Eurozone eine Politik hatten, wo die Europäische Zentralbank billiges Geld in die Märkte gepumpt hat. Gleichzeitig hat man aber eben durch die Kürzung von Staatsausgaben dafür gesorgt, dass niemand mit dem billigen Geld investiert, weil es einfach an Nachfrage fehlt. Niemand wird investieren, wenn Löhne und Renten fallen. Und das heißt, das ist so, wie wenn man einem Patienten Blut abnimmt und ihn gleichzeitig künstlich beatmen will. Das kann natürlich nicht funktionieren.
Was heißt das denn für die Europäische Zentralbank, Herr De Masi? Soll Draghi weitere Anleihen kaufen oder soll das lieber lassen?
Nun, ich glaube, dass Herr Draghi derzeit gar keine andere Wahl hat. Also er musste ja damals die Finanzmärkte beruhigen. Nur der perverse Effekt dieser Politik ist natürlich, wenn man gleichzeitig nicht dafür sorgt, dass durch öffentliche Investitionen die Wirtschaft wieder angeschoben wird, dann auch die privaten Investitionen nachziehen, dann landet dieses Geld natürlich nicht in der realen Wirtschaft, sondern es kann auch wieder zu neuen Finanzblasen führen. Und deswegen ist das A und O, dass die Kürzungspolitik in Europa beendet wird. Und wenn das immer heißt, das ginge nicht, Stabilitäts- und Wachstumspakt, das macht Deutschland nicht mit. Ich will nur auf einen Umstand verweisen. Jetzt wird gerade im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion in der Europäischen Union diskutiert, ob man Investitionen in den Rüstungssektor nicht ausnimmt von den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Ja, wenn wir das für die Rüstung tun können, warum können wir das nicht tun, wenn es um die öffentliche Infrastruktur, um Brücken, um Universitäten, Krankenhäuser oder auch bezahlbaren Wohnraum geht?
Man muss bei dem, was Sie sagen, immer hinzusagen, Herr De Masi, dass Sie Vertreter der Linken sind, Europaabgeordneter, da hört man auch klar.
Ich hoffe, das merkt man, ja.
Ja, das hört man, das will ich nur unterstreichen, nicht, dass die Hörer denken, hier ist ein Experte am Werk, denn der Experte ist Herr Dieter. Herr Dieter, was meinen Sie, sollte die Europäische Zentralbank Italien durch den Kauf von Anleihen stützen oder ist das eher schädlich? Herr Dieter, sind Sie noch da? Oh, da ist uns die Leitung weggerutscht. Dann frage ich mal Herrn Hoffmann, was meinen Sie, ist das für Italien gut, wenn von außen Geld kommt oder hat das die Folge, was Herr De Masi beschreibt, das Geld kommt eigentlich bei den Menschen nicht an, wie wir das in Griechenland erlebt haben?
Im Übrigen halte ich auch Herrn De Masi durchaus für einen Experten. Ich muss das dazu sagen, das macht alles sehr viel Sinn. Geld von außen, das ist überhaupt einer der Kernpunkte und auch Kernaussagen von Renzi gewesen. Er wollte ja eine Reform machen, unter deren großem Schilde sozusagen viele kleine Reformen möglich gewesen wären, eben durch auch eine Parlamentsmehrheit, die es ihm erlaubt hätte, ungestört zu regieren und Gesetze zu erlassen nach seinem Gutdünken. Und dazu hätte nun natürlich auch gehört, sicherlich eine Vereinfachung jener Strukturen, die dafür verantwortlich sind, heute dass ausländische Firmen, ausländische Investoren in Italien immer wieder zurückzucken und sagen, nee, lieber doch nicht, das ist mir alles viel zu kompliziert, was auch völlig richtig ist. Es gibt keine Rechtssicherheit für ausländische Investoren in einem System, das Jahre braucht, um auch banale Entscheidungen zu fällen, wo Gesetze und Vorschriften so kompliziert sind, dass man sehr schnell irgendwelche Strafzahlungen leisten muss, weil irgendein Haken in einem Gesetz übersehen wurde. Das muss alles vereinfacht werden und das wäre eine sehr sinnvolle Reform geworden, damit Leute in Italien investieren. Es ist zum Beispiel nicht klärbar, warum sehr viele Kalabresen zum Beispiel irgendwelche Eisdielen in Deutschland eröffnen, aber kaum irgendwelche Pubbesitzer aus Deutschland in Kalabrien einen Pub aufmachen. Das tun sie natürlich auch deshalb nicht, weil möglicherweise die Kundschaft fehlt, aber vielleicht auch nicht. Sie tun es vor allen Dingen deshalb nicht, weil es viel zu kompliziert ist, dort irgendein auch kleines Business aufzumachen und aufzubauen, was Italien aber dringend bräuchte.
Christian Plass aus Kiel. Guten Abend, Herr Plass. Ich glaube, was wir gerade besprechen, passt genau zu Ihrem Gedanken. Kann das sein?
Ja, das ist ein Volltreffer, eine richtige Seite von der Herr Masi, von der linken Seite, aber auch von der kulturellen Seite. Ich habe in Italien gelebt und ich muss sagen, dass es einige Sachen gibt, die mich dort als Mitarbeiter in einem italienischen Unternehmen doch sehr verwundert haben. In der Mitte des Tages laufen die Leute weg nach Haus. Das ist die Zeit, wo es angeblich zu heiß sein sollte. Und das ist für mich mit ein Ausdruck einer Kultur, die irgendwie in Krisenzeiten so nicht mehr weitergeführt werden kann.
Herr Plass, ist das so möglich?
Es angestanden gibt wie Irland als Beispiel, die auch ganz erhebliche Einschnitte nach einem großen Crash haben hinnehmen müssen und die jetzt aber nach ganz schmerzhaften Erfahrungen damit zum Glück fast durch sind.
Herr Plass, also wollen Italien, Sie sagen, wollen, Herr Plass, ich muss Sie mal unterbrechen, weil das ist natürlich ein Wahnsinnsklischee, was Sie da als Argument anführen, dass die Italiener mittags nach Hause gehen. Ja. Ist das eine Beobachtung oder können Sie das irgendwie verifizieren?
Nee, ich bin in dem Laden dabei gewesen und ich bin ja nicht als Einzelner dort. Italien lässt um 12 Uhr mittags den Löffel fallen, kommt um 3 Uhr wieder. Das geht doch nicht.
Mhm. Ja, dafür arbeiten die natürlich die Italiener oft bis abends 8 Uhr oder 9 Uhr. Ja. Und vor allen Dingen die Freiberufe. Also ich glaube, dass die Italiener eine längere Arbeitszeit haben als Deutsche und sehr viel weniger für das bekommen, was sie in dieser Zeit tun. Mhm.
Sie hatten angemerkt, dass das Privateinkommen bzw. private Vermögen der Italiener höher ist, weit höher ist als das in Deutschland. Das muss ja auch einen Grund haben. Wie kommt es, dass ein so reiches Land, was immer gesagt wird wie Deutschland, an sich in der Einkommensentwicklung in Europa ziemlich weit hinten steht, jedenfalls nicht so weit, wie es sich für ein reiches Land angeblich ja gehört.
Das ist eine konkrete Frage. Das muss Herr Dieter, das können Sie für uns vielleicht beantworten. Ja, warum? Woher kommt dieser Widerspruch?
Frage. Ja, das ist in der Tat ein Widerspruch. Erstmal noch zu den Arbeitsstunden. Also ich gehe jetzt mal von den Zahlen der OECD aus und die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sagt, dass die Jahresarbeitszeit in Deutschland die niedrigste in Europa ist und dass in anderen Ländern sehr viel mehr gearbeitet wird. Bemerkenswerterweise wird sehr viel mehr in Griechenland gearbeitet. Da sind die Zahlen fast 50% höher als in Deutschland. Bemerkenswert ist tatsächlich die Einkommensentwicklung in Europa. Und Deutschland hat von der vermeintlichen oder von der tatsächlichen wirtschaftlichen Stärke nicht in dem Maße profitiert, wie man das annehmen könnte. Also Deutschland hat eine vergleichsweise verhaltene Einkommensentwicklung gehabt in den letzten Jahren. Vor dem Euro gab es regelmäßige Aufwertungen der D-Mark. Die sind entfallen und insofern ist die Kaufkraft der Deutschen nicht so stark gewachsen, wie man das vermutet
Aber
hätte.
Zu dem Widerspruch, den Herr Plass entdeckt hat, auf der einen Seite Italien ist ein wohlhabendes Land und auf der anderen Seite sinkt das Lohnniveau. Wie geht das zusammen, Herr Dieter?
Das geht zusammen, weil die wirtschaftliche Dynamik fehlt. Italien ist zugleich nicht nur ein relativ wohlhabendes Land, sondern ist das Land in der Eurozone mit der niedrigsten Privatverschuldung. Die Menschen, und das klang ja auch in der Diskussion schon an, es wird nicht investiert, die Leute verschulden sich nicht, um eine neue Firma zu gründen oder eine neue Fabrikationslinie zu eröffnen, weil sie kein Vertrauen in das eigene Land haben. Das ist ein gravierendes Problem. Wiederum kann man das nicht von außen lösen.
das würde ich jetzt also als aus der Praxis ein bisschen korrigieren, obwohl ich also ihre Kompetenz natürlich in keiner Weise anzweifeln will. Aber ich kenne natürlich sehr viele Leute, die heute bei den Banken keine Kredite bekommen. Also sehr viele Unternehmen kommen nicht zustande, weil die Banken keine Kredite geben wollen, vor allen Dingen keine kleineren Kredite. Sie tun das nicht, weil sie sich in früheren Zeiten oft stark verschuldet haben. 200 Milliarden faule Kredite haben sie im Augenblick in ihren Büchern. Und das hat sie offenbar zu vorsichtig gemacht, als dass sie jetzt noch leicht mal wieder einen Kredit loswerden. Also da muss bei den Banken auch etwas geschehen. Das heißt, sie müssen auch wieder irgendwie ein Backup haben, möglicherweise von der Regierung oder auch von der EU.
Herr De Masi, wenn Sie das aus europäischer Sicht hören, kann Brüssel da helfen, dass Italien investitionsfreudiger wird?
Nun, ich glaube, dass es gut wäre, wenn Brüssel den Italienern auch selbst überlässt, diese notwendigen Reformen einzuleiten. Das ist ja auch bekannt in Italien. Also, dass das Justizwesen, die Rechtssicherheit, das ist ja angesprochen worden, dass das so nicht funktioniert. Das ist dort jedem klar. Und ich glaube, dass Brüssel sich eigentlich keinen Gefallen tut, wenn sie dann eben Politiken diktieren, die in Italien auf Ablehnung stoßen. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, wenn wir das italienischen Einkommen sehen, also auch bei den privaten Haushalten, dass beides zutrifft. Also die Bilanzen der Banken sind noch voll mit faulen Eiern, deswegen werden da eben kaum Kredite vergeben, zum Beispiel an Mittelständler. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine geringe Kreditnachfrage in bestimmten Bereichen, weil eben keine Investitionsbereitschaft da ist. Und das hat eben auch mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach nicht hilft, wenn man dann sagt, also Herr Dieter hat die Statistiken bei der Arbeitszeit hingewiesen, Irland oder so war jetzt ein Erfolgsmodell. Also Irland ist zum Beispiel wieder ein völlig spezieller Fall. Die haben letztens eine Wachstumsrate von 25% verkündet, über die sich die halbe Welt lustig gemacht hat, weil kein normaler Ire davon etwas gesehen hat. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass es dort steuerpolitisch motivierte Ansiedlungen gab, Steuertricks von internationalen Konzernen wie Amazon, die quasi nur auf dem Papier existieren. Also ich glaube, dass insgesamt diese Politik in der Eurozone nicht funktioniert. Und bei Italien ist das noch viel, viel, viel gefährlicher als bei Griechenland, weil sie eben eine so große Volkswirtschaft sind.
Herr Hoffmann, als Korrespondent, Sie sind in Palermo, also auf Sizilien, stationiert und zu Hause. Nicht weit davon ist Lampedusa. Wir haben über die Flüchtlingsfrage noch gar nicht gesprochen. Spielte das in dieser Abstimmung, in diesem Referendum eine Rolle?
Davon bin ich überzeugt. Man muss ja nur auf die Landkarte schauen. Also was auch Herr Dieter ganz am Anfang gesagt hatte, dass vor allen Dingen die Nein-Stimmen aus dem Süden kamen, das lag eben auch daran, dass dort das Problem der Immigration sehr besonders stark wahrgenommen wird, eben weil dort beides zusammentrifft. Die Immigration und auch die wirtschaftliche Schwäche, die Krise, das heißt die Armut unter der einheimischen Bevölkerung. Und ich glaube, dass das zum Ausdruck gekommen ist in diesem Votum. Und ich glaube, dass das jetzt auch wenn es in der Diskussion vorher während des Wahlkampfs nicht eine so große Rolle gespielt hat, jetzt sicherlich hochkommen wird. Die Immigration, so wie sie jetzt in Italien stattfindet, wie sie von Italien gemeistert wird, wird zu einem europäischen Problem werden. Dann nämlich, wenn der Italien-Damm sozusagen bricht und irgendwann all die Menschen, die jetzt sich in Italien aufhalten und die ja immer weiter nachkommen und auch in den nächsten 20 Jahren noch nachkommen werden, dann irgendwann auch doch wieder weiterreisen werden, trotz aller Grenzkontrollen, die es vielleicht dann wieder geben wird.
Inwieweit fühlt sich Italien im Stich gelassen von Europa, wenn es um die Flüchtlinge geht?
Durch den Dublin-Pakt, einfach, dass wer in Italien ankommt, in Italien bleiben muss, das kann kein Modell sein. Auch die Abmachung der Umverteilung von Immigranten, 40.000 sollten umverteilt werden in andere europäische Länder, das ist alles gescheitert. Italien sitzt auf seinen Immigranten und die anderen europäischen Länder kümmern sich wirklich nicht um dieses Problem. Nachdem auch die Balkanroute inzwischen geschlossen wurde, ist Italien sozusagen der Einzige, der mit dem schwarzen Peter der Migration, wenn man das mal so brutal sagen will, in der Hand sitzen geblieben ist. Und das kann keine Zukunft haben.
Zum Schluss an alle drei die Frage, wie soll das nun aus Ihrer Sicht weitergehen? Was ist der nächste beste Schritt für Italien, Herr Dieter? Neuwahlen, eine Übergangsregierung, was soll passieren?
Vermutlich wären Neuwahlen eine gute Entscheidung. Ich möchte noch ganz kurz auf dieses Thema Migration kommen. Da sehen sich ja 73% der Deutschen von Europa im Stich gelassen, was ich als relativ bemerkenswert empfinde, weil wir uns vor 2015 ja um das Problem Migration übers Mittelmeer vergleichsweise wenig bis gar nicht gekümmert haben. Also das ist ein Thema, das bleibt uns erhalten und vermutlich wären Neuwahlen in Italien aus meiner Sicht angemessen.
Herr Hoffmann, ganz kurz, wird es Neuwahlen geben oder eine Übergangsregierung?
Es wird irgendwann Neuwahl geben. Ich glaube nicht sofort. Es wird eine Übergangsregierung geben. Und ich weise darauf hin, Renzi wird nicht von der Bühne verschwinden.
Das war die Redezeit heute Abend. Wir sprachen über die Frage, wie geht es weiter in Italien und was bedeutet dies alles für Europa? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Und morgen reden wir über Angriffe aus dem Netz, sprich aus dem Internet. Und wir fragen, wie können Sie sich eigentlich schützen? Wie können sich Verbraucher schützen vor Angriffen aus dem Netz? Sie können uns anrufen morgen wie immer ab 20.30 Uhr oder sofort im Netz natürlich uns schreiben. ndr.de/redezeit. Wie können Sie sich schützen vor Angriffen aus dem Netz? Das morgen in der Redezeit um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.